Ein paar harte Fakten zum Einstieg. 97% der Unternehmen weltweit haben sich eine Digitalstrategie überlegt. Aber leider, die Hälfte der Initiativen, die daraus folgen, sind nicht erfolgreich. Das ist eine wirklich hohe Scheiterquote, wenn man das so sagen darf. 95% der Digitalisierungsprojekte liefern nicht den gewünschten Outcome oder wirtschaftlichen Nutzen. Und wir wissen alle, wie hoch die Erwartungen am Anfang eines solchen Projekts sind und wie viele Investitionen auch damit verbunden sind. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Weichenstellen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Mein Name ist Anne Breitner, ich bin Unternehmensberaterin und Coach und Expertin für digitale Transformation, Customer Centricity und Change. Heute sprechen wir über ein Thema, das gerade viele Unternehmen beschäftigt. Das Thema der digitalen Transformation und warum so viele Projekte in diesem Kontext scheitern. Und eines fällt direkt dabei auf, wenn man sich mit dem Thema näher beschäftigt. Die Transformation ist weiblich. Nicht nur grammatikalisch, sondern auch heute hier in meinem Setting. Wir sind drei Frauen, die sich tagtäglich mit dem Thema auseinandersetzen. Herzlich willkommen Marion Föhr von Rebuco, Geschäftsführerin der Rebuco und Mitglied der Geschäftsleitung bei MSG Plaut. Und Martina Klenkert, ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung bei MSG Plaut. Vielleicht darf ich aber euch kurz direkt bitten, euch selbst auch mal vorzustellen. Marion, bitte.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu können. Mein Name ist Marion Föhr. Ich bin Mitglied der Geschäftsleitung bei MSG Plaut, in dem Zusammenhang für den Bereich Public Healthcare and Utilities zuständig. Das heißt, alle Kundenprojekte, die bei uns in diesem Branchengebiet gemacht werden, die verantworte ich. Zusätzlich bin ich noch Geschäftsführerin unserer Unternehmensberatungsfirma Rebuco. Ja, und was mir besonders am Herzen liegt, was ich heute sagen möchte, die IT muss weiblicher werden. Du hast es schon angesprochen, Anne. Genau, und deshalb setze ich mich sehr ein für Frauen und mache auch Mentoring und dergleichen.
Bei MSG Plaut verbinden ist Branchenexpertise, Technologiekompetenz, aber auch ganz wichtig, werteorientiertes Handeln und menschenzentrierte Projektumsetzung. Mein Name ist Martina Klenkert und ich bin vor allem für die Branchen Produktion, Handel und Dienstleistungsindustrien, Branchen für den Kundenerfolg verantwortlich.
Vielen Dank. Warum solltest du dranbleiben bei unserem Podcast heute? Fast jedes Unternehmen hat eine digitale Transformation vor sich, ist mittendrin, beschäftigt sich mit KI oder hat sogar eine Digitalstrategie sich überlegt. Aber viele davon scheitern auch und wir möchten in diesem Podcast darauf eingehen, warum denn das so ist. Deshalb gleich zu Beginn meiner Frage, ein harter Einstieg. Warum ist das so? Warum scheitern so viele Projekte und was sind die häufigsten Gründe, Marion?
Ja, gerade im öffentlichen Bereich ist es natürlich eine Kombination aus mehreren Faktoren. Hier haben wir die Rahmenbedingungen rund um die rechtliche Thematik, dann haben wir das Organisatorische, das Kulturelle, aber genauso die politischen Einflüsse. Denn wenn ein Minister plötzlich sagt, das Projekt muss von heute auf morgen umgesetzt werden, weil es muss in den Medien ein Thema sein, dann gibt es echt Herausforderungen im Projekt. Und noch dazu, spannend ist, die Projekte sind ja keine kurzen Projekte, die innerhalb von 3 Monaten umgesetzt werden, sondern über mehrere Jahre gehend. Das heißt, viele Stakeholder sind zu managen, großer Aufwand, um die Struktur aufrechtzuerhalten und immer wieder dran zu bleiben. Also die Komplexität ist nicht zu unterschätzen und die Dauer auch nicht.
Also ein Aspekt ist die Komplexität, Stakeholder-Management. Was ist noch ein Grund, Martina, den du erlebst, gerade auch im Industriekontext, warum so viele Projekte dann doch nicht den gewünschten Erfolg liefern?
Anne, was mir auffällt, ist, dass manchmal auch das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt wird oder nur von einer Seite, nämlich noch immer sehr, sehr stark aus der technologischen Brille betrachtet, wo es eigentlich eine sehr, sehr starke Zusammenarbeit geben sollte zwischen IT und Strategie. Und oft fehlt auch das Bewusstsein, dass die Transformation wesentlich länger dauert als das klassische Projekt an sich. Wann kann man eine Transformation als gelungen bezeichnen? In meiner Wahrnehmung dann, wenn du 3 bis 4 Jahre nachhaltig Verhalten und Ergebnisse in der Organisation verändert hast. Mhm. Das dauert länger. Mhm. Und was ich auch noch ganz oft sehe, ist, dass Change Management nachgelagert betrachtet wird. Mhm. Zuerst das Technologieprojekt und dann machen wir noch Change. Und meiner Meinung nach gehört das vorne hin. Und besonders erfolgreiche Unternehmen beginnen damit und bereiten die Organisation schon weit bevor das Kickoff auch für das Transformationsprogramm startet, darauf vor. Einerseits in der Förderung des Growth Mindsets, das man braucht und fördern sollte in der Belegschaft, um das Vorhaben auch gut umsetzen zu können und landen zu können, aber auch rechtzeitig die Kompetenzen in der Belegschaft aufzubauen, die es braucht, damit das überhaupt zum Fliegen kommen kann. Also gerade Digital Literacy oder Technical Skills werden hier sehr, sehr wichtig.
Wir bei Anne Breitner sehen unsere Aufgabe ganz stark ja auch in diesem Change-Management-Ansatz, auch die Kollegen, Kolleginnen, die davon betroffen sind, abzuholen. Jetzt hast du Growth Mindset angesprochen, das zu entwickeln ist. Es geht aber auch darum, dass es die erwünschten Erfolge mit der digitalen Transformation auch lebbar gestaltet werden, also die Perspektive der Mitarbeiterinnen eine große ist. Jetzt haben wir gehört, auch die Perspektive hier, Strategie, Stakeholder-Management. Was gehört noch alles in eine gute Roadmap, Marion, wenn man sich auf eine digitale Transformation vorbereitet oder seine eigene Roadmap überarbeiten möchte?
Naja, ganz vorne dabei in einer Roadmap, es muss ein klares Zielbild geben, einen Nordstern für das Projektteam. Es muss ganz klar sein, wo soll das hingehen? Wenn ein Projekt mehrere Jahre dauert, was ist das Zielbild? Es verändern sich laufend die Rahmenbedingungen. Es gibt immer mehr Anforderungen der Belegschaft. Dem Team muss klar sein, wo geht die Reise hin? Es ist nicht ein Einzelnen, nicht nur diese Listen abarbeiten, sondern immer wieder dranbleiben, immer wieder zu schauen, auch wenn das Projekt jetzt schon 2 Jahre dauert, noch immer drauf schauen, immer wo wollten wir eigentlich hin, sind wir noch richtig, was sagt der Kompass? Also der Kompass als gutes Bild hier ist sicherlich symbolisch heranzuziehen. Und was dann natürlich spannend ist in unseren Projekten, wir setzen hier auf diese hybride Vorgehensweise. Das heißt, wir haben einen Plan, der ist grob und wird heruntergebrochen und das Ganze aber agil, immer wieder anpassen. Was gibt es für Rahmenbedingungen, was ändert sich, um hier eben flexibel zu sein. Die Flexibilität ist sicherlich eines der wichtigen Themen und die Kommunikation, weil ohne Kommunikation von den Dingen, die ich tun möchte, wird man nicht zum Erfolg kommen.
Jetzt hat die Marion ja gesagt, was in eine gute Roadmap gehört und dass die kontinuierliche Anpassung dieser Roadmap wichtig ist. Und Martina, du hast zuerst angesprochen, es ist ganz wichtig, dass man die Organisation auch darauf vorbereitet. Viele wollen ja es besonders gut machen, weil es steckt viel Budget drinnen. Es ist ein hoher Druck da, den wir von allen Seiten her spüren. Wie geht man am besten vor, Martina?
Von dem Perfektionsanspruch muss man sich lösen. Wir müssen effektiv werden. Und wir müssen tatsächlich in abgespeckten Formen einmal beginnen mit einem MVP. Mitarbeitende so schnell wie möglich einbinden, Feedback aufnehmen und in iterativen Sprints hier auch verbessern. Wichtig ist, das sehe ich grundsätzlich eh schon in ganz vielen Projekten, ist, dass die Partizipation der Mitarbeitenden stark gefördert wird, dass sie aktiv im Driver-Seat sitzen und mitgestalten können an der Transformation und dass nicht der Change mit ihnen passiert. Das ist, glaube ich, wichtig, damit alle involviert sind, engagiert und auch die Employee-Loyalty gesteigert wird.
Jetzt kann man sich so mitnehmen, für eine gute Roadmap ist es wichtig, dass man auf der einen Seite die Governance im Auge hält, hast du angesprochen, ein gutes Stakeholder-Management, also wer sind alle meine Stakeholder im engeren, im erweiterten Sinn, dass man sich nicht zu viel vornimmt, Martina, das nehme ich jetzt von dir mit, im Sinne von einem perfektionistischen Anspruch ein bisschen runterkommt, aber dafür sich alle diese Bälle mal vor sich aufreiht und sagt, okay, was gehen wir denn nacheinander an und was ist denn da sozusagen ein erster guter Schritt, ein MVP, mit dem man starten kann, in dem man mal Vertrauen gewinnen kann. Ist das mal so ein Takeaway, mit dem du zustimmen würdest?
Ja, schon. Also du musst mal so schnell wie möglich lernen, das ist das Wichtigste. Mit Piloten starten, Business Case validieren, nachschärfen und das auch den Mitarbeitenden die Chance geben, dass sie am Tun auch lernen können. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und auch die Sponsoren und Stakeholder müssen wir vorbereiten, was da auf sie zukommt und wie lange das tatsächlich dauert, bis wir das als abgeschlossen betrachten können. Können wir es überhaupt als abgeschlossen betrachten? Ich glaube nicht, das wird sich konstant weiterentwickeln. Wir wollen ja auch an der Wertsteigerung des Unternehmens arbeiten und Digitalisierung zahlt da unmittelbar drauf ein. Und für diese Vorbereitung haben wir uns gemeinsam auch ein ganz tolles Format überlegt. Bei Interesse gerne kontaktieren.
Danke für die Werbeeinschaltung an der Stelle. Das stimmt. Wir haben uns da viele Gedanken dazu gemacht, aber hier gerne mehr dazu in den Kommentaren, damit es auch etwas zum Lesen gibt. Marion, ein wichtiges Thema bei all der Komplexität der Steuerung, der Dauer eines solchen Vorhabens, ist ja auch das Thema der Priorisierung und vor allen Dingen der Budgets. Wie geht man da im öffentlichen Sektor damit um, weil man ja hier sehr verantwortungsbewusst auch mit Steuergeldern agieren muss und was ist da der Fokus, auf den ihr besonderen Wert legt?
Ja, gerade in der öffentlichen Verwaltung, wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren, ist da wirklich die Herausforderung, wir gehen mit Steuergeld um. Wir müssen schauen, wie können wir das Projekt wirklich legitimieren, wie können wir dahinter stehen, dass da etwas rauskommt, was Wirkung gestaltet. Hier gibt es eigene Verfahren und eigene Dokumente und so weiter, die im öffentlichen Bereich hierzu vorbereitet werden müssen, wo man nicht nur die finanziellen Aspekte betrachtet, sondern rundum schaut, was heißt das gesamtwirtschaftlich, was heißt das für die Bürger, sodass Steuergeld eben nicht verschwendet wird, sondern hier wirklich etwas Sinnvolles rauskommt. Und in dem Kontext natürlich haben wir gerade überall die Einsparungen der Budgets und es ist echt herausfordernd, hier sinnvoll Projekte zu machen, weil natürlich der Ressourcenengpass, das Personal steht nur bedingt zur Verfügung aufgrund des Fachkräftemangels, auf der anderen Seite die Zeit drängt, es gibt immer mehr Zeitdruck, Dinge sind schneller umzusetzen aufgrund von irgendwelchen Verordnungen, Gesetzen aus der EU heraus und natürlich vom Budget her jede Menge Herausforderungen.
Martina, im Industrie könnte man jetzt eigentlich spiegelgleich sagen, ist dieselbe Situation. Ist zwar selten so, aber heute ist es so, oder?
Das haben wir echt gemeinsam, ja. Der Kostendruck ist noch immer enorm. Mittelstand ist ganz stark unter Druck. Und jetzt ist tatsächlich die Zeit, wo man auch wirklich die digitale Roadmap verschlanken muss. Mhm. Wir müssen wirklich ruchlos priorisieren. Und das bedeutet, dass wir uns auf das Essentielle konzentrieren müssen. Was müssen wir jetzt umsetzen? Was kann etwas warten? Wie sind die Abhängigkeiten in der Roadmap? Und vor allem, wie kann ich mir trotzdem noch genug Flexibilität behalten, damit ich auch auf neue Chancen eingehen kann und reagieren kann?
Bei all dem kommt noch ein Thema hinzu. Digitale Ethik, digitale Verantwortung. Je mehr wir in Digitalisierung investieren, desto mehr steigt auch das Verantwortungsbewusstsein, weil transparenter wird, wie Unternehmen agieren. Jetzt ist es ja so, dass ihr euch als MSG Plaut insbesondere einen werteorientierten Zugang verschrieben habt, um einfach hier auch eine gewisse Nachhaltigkeit sicherzustellen, aber auch auf die Verantwortung stark einzugehen. Marion, was ist steckt genau dahinter? Wie macht ihr das? Oder wie ist auch der Unterschied, wenn ich jetzt nicht werteorientiert an so ein Projekt herangehen würde?
Ja, wir bei MSG Plaut bezeichnen das als digitaler Humanismus und so schwebt das auch in allen Projekten, also der Begriff, dass der Mensch bei uns im Mittelpunkt steht. Wenn ich jetzt gerade auf den öffentlichen Bereich schaue, ja, und ich ein Projekt hier umsetze, habe ich wirklich das Vertrauen der Bürger, das Vertrauen von uns, ja, was man nicht einfach missachten darf. Hier ist es wichtig, den Menschen in den Vordergrund zu stellen, wie wird mit den Daten umgegangen, was passiert damit? Und da gibt es jetzt eben ja auch auf der EU-Ebene Gesetze, KI-Act und all diese Dinge, damit mit Technologie nicht einfach gegen den Menschen arbeitet, sondern hier wirklich Regulatorik und Gesetze im Vordergrund stehen. Wichtig ist vor allem in Projekten, da achten wir besonders darauf, dass die Governance passt. Also ein Thema muss von oben gelebt werden, ganz wichtig. Also auf der Führungsebene nicht einfach nur runterdelegieren, sondern wirklich zuschauen und dabei sein, damit der Mensch im Projekt berücksichtigt wird und nicht das Projekt am Menschen vorbei umgesetzt wird. Ja. Und natürlich hier das Vertrauen. Umso mehr ich Menschen einbinde ins Projekt, umso mehr Vertrauen bekomme ich auch und umso mehr Akzeptanz bekomme ich dann am Ende.
Mhm. Hast du ein Beispiel, wo euch das besonders gut gelungen ist und Bürgerinnen das heute zum Beispiel auch gut spüren in ihrem Alltag?
Es sind eigentlich alle Projekte im öffentlichen Kontext müssen gewissen Werten entsprechen. Also das achtet ja beispielsweise auch eine Stadt Wien oder eine Bundesverwaltung. Somit ist es auch schon bei User Interface Gestaltung und dergleichen. Hier achtet man ja sehr darauf, dass es eben für die Bürger entsprechend gemacht wird. Also eigentlich kann man schon stolz sein, in Österreich zu leben und auch zu arbeiten, weil hier ist es eigentlich durchgängig vertreten. Natürlich muss man darauf achten, dass es auch so bleibt. Mhm. Aber jetzt gerade aus dem öffentlichen Bereich heraus, hier zeichnen wir uns schon sehr aus.
Liebe Martina, wie ist das in der Industrie? Kann man sich Ethik leisten? Will man sie sich leisten? Hat man eine Wahl, die man sich stellen kann?
Man muss es sich leisten, gerade auch in der Industrie, aber auch im Handel ist es einfach sehr, sehr wichtig und wird von den Kunden erwartet und von den Kunden der Kunden erwartet, dass wir nachhaltig, werteorientiert und menschenzentriert Lösungen designen und bauen. Weil du vorher Beispiele angeführt hast oder angemerkt hast, bei uns ist das dann oft so, dass Kundenportale, Applikationen, die von den Endbenutzern genutzt werden, Werte durchgängig spürbar sind, wie zum Beispiel Gleichbehandlung, Fairness, Zugänglichkeit. Das muss von Anfang bis Ende, vom Design bis über den Test, gewissen Prinzipien folgen. Das sind Value-Based Engineering-Prinzipien. Wenn wir entwickeln, dann entwickeln wir nach diesen Prinzipien und das zieht sich durch den ganzen Entwicklungsprozess durch. Besonders stolz sind wir, dass unsere Kollegen und Kolleginnen da auch ausgezeichnet wurden von Austrian Standards, dass wir eben über besondere Fachkenntnisse in diesen ethischen Ansätzen und Human-Centric Design auch verfügen. Und es gibt ja da auch diesen Standard IEEE 7000, und wir sind ja da auch bei den Organisationen da entsprechend zertifiziert.
Meine Erfahrung ist ja, dass diese Werte und Prinzipien vor allen Dingen Kollegen, die vielleicht nicht ganz aus dem IT kommen, sondern vielleicht in einer Kommunikation sitzen und dann am Ende des Tages die Freigabe erteilen müssen für eine gewisse Außenkommunikation, für ein gewisses Portal, denen gibt es oft sehr viel mehr Orientierung, wenn sie so einen Wertekatalog haben und nach diesem auch arbeiten können. Wie geht es da euren Kollegen in der IT damit, mit Werten zu arbeiten? Weil es ja doch ein eher fremdes Thema in der IT.
Ja, also ich glaube, da ist noch auch viel Aufklärungsarbeit zu tun. Aber das machen wir sehr, sehr gerne. Wir stehen da mit Herzblut dahinter, um unsere Kunden da auch in diese Richtung zu begleiten und entsprechend natürlich auch abzusichern, ihre Projekte.
Vielen Dank. Vielen Dank an euch beide, dass ihr heute mit mir einen Deep Dive gemacht habt in das Thema digitale Transformation, Roadmapping, Ethik in der Umsetzung. Ich freue mich jetzt, mit euch auf einen Kaffee zu gehen und noch ein bisschen weiter zu plaudern. Und von euch darf ich mich heute herzlich verabschieden. Wenn man es zusammenfassen möchte, dann ist Transformation ähnlich, wie wir vor einigen Jahren über Change gesprochen haben, aber viel umfassender. Es ist die Kombination aus IT und kulturellen, prozessualen Governance-Themen, aber auch vor allen Dingen, die sich um den Menschen und den Menschen in das Zentrum stellen sollte, drehen. Das heißt, sie hat kein festes Ende und entwickelt sich kontinuierlich weiter und kaum hat man wahrscheinlich das eine Projekt halb im Trockenen, startet das nächste. Und so versuchen wir über adaptierte Roadmaps, hybrides Vorgehen und agiles Anpassen an die jeweilige Situation und die Stakeholderinteressen dazu beizutragen, dass die Projekte realistisch bleiben und nicht zu schnell ins Stocken geraten. Roadmaps müssen flexibel sein und wir appellieren daran, dass Mitarbeiterinnen und Organisationen sich rechtzeitig auf Transformationsprojekte vorbereiten, denn es steckt viel mehr dahinter, als man am Beginn vielleicht erahnen könnte. Wo steht ihr gerade? Das interessiert uns natürlich auch brennend. Was sind eure Herausforderungen in der digitalen Transformation? Und wir freuen uns natürlich wie immer auf eure Kommentare im Anschluss an unseren Podcast. Abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Darüber würden wir uns sehr freuen und empfiehlt uns gerne weiter. Bis dahin noch eine schöne Zeit.
Als Audioversion könnt ihr unseren Podcast überall dort hören, wo Podcasts zum Beispiel auf Spotify ausgestrahlt werden. Als Video gibt es unsere Folgen exklusiv hier auf YouTube. Also abonniert unseren Kanal und freut euch auf die nächste Folge.